Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Ja, wir sind am vierten Sonntag unserer Missio Dei-Serie. Und ich mache kurze Rückblende. Wir sind eingestiegen in diese Predigtserie über die Mission Gottes mit der Frage: Was ist eigentlich die Motivation von Gott, dass er eine Mission mit dieser Welt hat oder eine Mission, in der er den Menschen nachgeht? Wir haben festgestellt, die Motivation Gottes ist seine Liebe, und zwar seine einzigartige Liebe, die Agape-Liebe, diese schenkende Liebe. Und dann haben wir in der zweiten Predigt von Lukas gehört, dass das Ziel dieser Mission darin besteht, dass Gott eine Beziehung mit uns Menschen möchte. Er möchte eine vertrauensvolle Beziehung mit uns. Und er möchte uns als Menschen hineinnehmen in seine Bundesgemeinschaft, damit auch unsere Beziehungen untereinander geprägt sind von diesem Wesen Gottes, von dieser Liebe Gottes. Und am letzten Sonntag haben wir von Michael Haller gehört, dass Gott uns von Anfang an, von Urzeit schon, als Gott seine Beschlüsse getroffen hat, eingeplant hat als seine Partner in seiner Mission. Er hat uns geschaffen als Menschen, die ihm gleich sind, oder die, das ist vielleicht falsch gesagt, ein Gottes Ebenbildlichkeit haben und seine Herrlichkeit auf dieser Erde widerstrahlen. Und durch diese Herrlichkeit, die Gott uns Menschen gegeben hat, sollte die Erde voll der Erkenntnis Gottes werden. Und durch die Bevollmächtigung, die Gott uns gegeben hat, sollte diese Erde voll werden der guten und fürsorglichen Herrschaft von Gott. Angesichts dieser Berufung hatte der Satan natürlich im Menschen einen Gegner und einen Plan. Wenn ich diesen Menschen zu Fall bringe, dann kann ich es verhindern, dass sich die Herrlichkeit Gottes ausbreitet und dass sich die Herrschaft Gottes auf dieser Erde manifestiert. Und so dachte Satan, wenn ich die Menschen zur Sünde verführe, kann ich Gott einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Und zum einen stimmt das. Die Sünde hat den Menschen seiner ursprünglichen Herrlichkeit beraubt. Und sie hat ihn auch seiner Autorität beraubt und zum Sklaven Satans und der Sünde gemacht. Doch Satan hat den Reichtum der Macht und Weisheit und Liebe Gottes unterschätzt. Was Satan wie einen Triumph feierte, wurde am Ende zur Bühne, auf der die alles überragende Weisheit, Liebe und Macht Gottes dennoch zum Ziel kommt mit der Menschheit. Am Tag des Sündenfalls zündet Gott sozusagen die zweite Stufe seiner Missio Dei. Er sagt noch an diesem Tag zu Adam und Eva, dass aus dem Samen Eva ein Retter erstehen wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Sie wird ihn in die Ferse stechen, und das war damals schon der Hinweis auf Jesus Christus am Kreuz. Seit diesem Tag ist die Geschichte Gottes mit den Menschen eine Missionsgeschichte im Sinne einer Wiederherstellungsgeschichte. Zuerst ganz punktuell wendet sich Gott einzelnen Menschen zu, dann dem Volk Israel und dann an Pfingsten der ganzen Welt aller Völker. Und an diesem nach Pfingsten hat Petrus eine Predigt und er sagt dort Folgendes: Kehrt also jetzt um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Dann wird die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen und er wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles oder alle Dinge
wiederhergestellt werden, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann stellen wir fest, die Mission Gottes zielt auf die vollkommene Wiederherstellung aller Dinge, die durch die Sünde beeinträchtigt, zerbrochen oder gar zerstört sind. Die Missio Dei ist eine Mission der Wiederherstellung aller Dinge. Und das Wort Wiederherstellung setzt in sich selbst mindestens drei Zustände voraus. Erstens den Zustand, einen Urzustand, in dem etwas gut war. Und dann setzt es diesen zweiten Zustand voraus, in dem etwas zerbrochen oder durcheinander war. Und dann bedeutet Wiederherstellung letztendlich als Zielzustand einen dritten Zustand, in dem die Dinge wiederhergestellt, wieder in Ordnung gebracht sind. Und wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, bereits ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 31, macht Gott eine Zustandsbeschreibung ganz am Anfang der Welt. Gott fasst eigentlich das Resümee über seine Schöpfung zusammen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, alles war sehr gut. Ich habe der Einfachheit halber einfach mal geschrieben, alles war gut. Dann wird uns in der Bibel auch der Endzustand beschrieben. Wir finden einen Text dazu in Offenbarung 21, 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Also wenn wir den ersten Zustand mit diesem Satz beschreiben können, alles war gut, dann können wir den zweiten Satz beschreiben mit der Zusammenfassung: Alles wird gut. Und zwischen diesen beiden Zuständen gibt es diesen zweiten Zustand, wo wir uns nicht groß anstrengen müssen. Eigentlich ist es im dritten Zustand ja schon angedeutet, was nicht mehr sein wird. Der zweite Zustand, ein Zustand, in dem es um diese Welt nicht gut bestellt ist. Bevor wir aber von Wiederherstellung reden, wollen wir uns fragen, was ist denn eigentlich das Gute? Was ist denn das, was wiederhergestellt werden soll? Was bedeutet eigentlich alles war gut? Ich habe hier ein paar Gedanken mitgebracht, das ist sicher nicht umfassend oder abschließend. Alles war gut bedeutet, alles war gerecht. Da war nichts Böses. Kein Misstrauen, kein Neid, keine bösen Gedanken, keine Verleumdungen, keine Gier, keine Sucht, keine Eifersucht, kein Streit, keine Angst, keine Schuld, nichts von all dem. Keine Unterdrückung, kein Geschlechterkampf, kein Geschrei, kein beklommenes Schweigen. Der Mensch wurde in allem, was er lebte, seiner Berufung gerecht, so zu leben, wie Gott ihn geschaffen hat. Der erste Zustand, alles war gerecht, oder es war der Zustand der Gerechtigkeit. Alles war gut bedeutet, die Menschen spiegelten in ihrem Urzustand die Herrlichkeit Gottes wider. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Adam und Eva spiegelten in ihrer Ehegemeinschaft das Wesen der Liebe, der Dreieinigkeit wider. Die Art, wie sie miteinander umgingen, die Art, wie sie Autorität ausübten, all das spiegelte die Herrlichkeit Gottes wider. Der zweite Zustand war ein Zustand der Herrlichkeit. Der dritte, alles war gut, bedeutet ein Zustand der Gemeinschaft, vollkommener Gemeinschaft mit Gott und der Menschen untereinander. Der Mensch stand in direktem Kontakt mit Gott. Gott wandelte durch den Garten, hat Lukas uns gesagt. Es gab weder einen Tempel noch Religion, sondern es war direkte, persönliche Vertrauensbeziehung zu Gott. So hatte Gott uns geschaffen für die Gemeinschaft. Alles war gut bedeutet, alles war erfüllt und durchdrungen von Gottes Lebenskraft. Die Menschen hatten Zugang zum Baum des Lebens. Krankheit, Schmerzen, Schwachheit, Leiden, Tod waren in Existenz. Und ganz nahe an diesem Merkmal dran ist das Merkmal des Segens. Segen bedeutet in der Bibel Übertragung von lebenswirkender und lebenserhaltender Kraft. Was unter dem Segen steht, das gedeiht, das wächst. Es handelt sich hier entweder um menschlichen Nachwuchs oder tierischen, um Pflanzen, die gedeihen, um familiäres und politisches Geschick, um Wohlergehen in seinem größten Sinne. Segen ist die sichtbar und greifbare Mehrung des Lebens. Alles stand unter Gottes Segen. Alles war gut, bedeutet, auch der Mensch lebte aus der Ruhe heraus. Der Mensch wurde geschaffen und vollendet am Ende des sechsten Tages. Der erste Tag, der erste volle Tag, den der Mensch erlebte, war der Schabbat, der Ruhetag. Der Mensch wurde von Gott in die Ruhe hineingeschaffen und seinen Auftrag in dieser Schöpfung zu dienen, Gott zu ehren, indem er diese Schöpfung bebaut und auch die Herrschaft über diese Schöpfung ausübt, das war kein Überlebenskampf, das war kein Arbeiten, um zu leben, sondern es war ein Arbeiten, um Gott zu verherrlichen. Der Mensch lebte aus der Ruhe, aus der Schabbatruhe von Gott heraus. Und alles war gut, bedeutet, die Schöpfung war erfüllt von Frieden, von Shalom. Das hebräische Wort Shalom bedeutet vollkommene Harmonie der Schöpfung mit ihrem Schöpfer. Die Welt war im Frieden, in vollkommener Harmonie mit dem Schöpfer. Und das Letzte, die Welt war geprägt von Freiheit, auch das Leben der Menschen. Sie waren frei zu entscheiden, frei zu lieben, frei in allem. Das gehört zu ihrer ganz, zu ihrem Wesenskern, zu dieser Würde, zu dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und wenn wir dann hingehen und im Neuen Testament schauen, was uns alles begegnet, in der Zukunftsvision einer zukünftigen Welt, die Gott uns verheißen hat, dann lesen wir in der Bibel, es wird eine Welt sein, in der Gerechtigkeit herrscht. So schreibt Petrus in 2. Petrus 3, Vers 13, wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Zweite, wir werden in dieser neuen Welt Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, wir werden ihm, Christus, gleich sein. Stell dir einmal vor, als die Menschen Jesus sahen, haben sie gesagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Genau so werden wir eines Tages in der Ewigkeit sein. Sein wie Christus. Wir werden in vollkommener Gemeinschaft mit Gott leben. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, haben wir gehört. Wir werden ewiges Leben haben. Er wird alle Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr sein, haben wir alles gehört. Wir werden vollkommenen Segen erleben. In Matthäus 25, Vers 34, wo es um das Endgericht geht, sagt Jesus zu denen, die in sein Reich kommen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters. Das Segen ist so dominant, dass es zur Identität wird, ihr Gesegneten des Vaters. In dieser Welt, die der Vision Gottes entspricht, werden wir aus der Ruhe heraus unsere Berufung leben. Viele haben ja Angst, dass wir im Himmel irgendwo auf einer Wolke sitzen und Harfenmusik von Engeln hören, aber das ist ja überhaupt nicht die Vorstellung der Bibel. Sie spricht von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Wir werden dort einen Job haben. Aber weißt du was? Du wirst den Job haben, der 100% zu deiner Begabung und der Leidenschaft passt, die Gott in dich hineinlegt. Da ist keine Angst und Panik, dass du den Job verlieren könntest oder zu wenig Geld verdienen könntest. Keine Existenzangst, nichts. Du wirst Gott in deiner Aufgabe dienen und ihn anbeten mit den Gaben, die du hast. Das ist die Zukunftsvision. Und die gesamte Schöpfung wird voll sein von Frieden. In Jesaja 60, Vers 17 lesen wir: Und ich will den Frieden zu ihrer Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deinem Herrscher. In Jesaja 66, Vers 12: Denn so spricht der Herr: Ich breite aus bei dir den Frieden wie einen Strom, wie einen Fluss. Wird der Friede Gottes den neuen Himmel und die neue Erde fluten. Und dann wird das Leben neuer Himmel, neuer Erde ein Leben in Freiheit sein. In vollkommener Freiheit, ohne Zwänge und Sklaverei. Und all das war von allem Anfang an Gottes Vision. Da gibt es eine Linie. Gott hatte nie etwas anderes vor. Sein Plan war von aller Ewigkeit zu Ewigkeit, dass auf dieser Erde von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit geherrscht wird. Dass auf dieser Erde die Menschen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit seine Herrlichkeit ausstrahlen. Die Vision Gottes war von Anfang an, dass es von Gemeinschaft zu Gemeinschaft geht. Die Vision Gottes war von Anfang an, dass es von Leben zu Leben geht. Und so weiter. Ich verbinde einfach hier mal ganz kurz fertig. Das war die Vision Gottes, die er für diese Welt hatte, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kam dieses dramatische Ereignis der Sünde. Ich habe gesagt, wir sprechen heute Morgen über Wiederherstellung. Wiederherstellung setzt Zerstörung voraus. Und Zerstörung geschah in dieser Welt durch die Sünde. Durch die Sünde ist die Ganzheit zerbrochen und die Ordnung durcheinander gekommen. Und diesen Zustand hat die Sünde herbeigeführt und hat das Gute, was Gott geplant hat, durchtrennt. Satan wollte zerstören, für alle Ewigkeit ein Ende setzen. Gerechtigkeit, Herrlichkeit, Gemeinschaft, Leben, Segen, Ruhe, Frieden, Freiheit. All das wollte er zerstören. Und die Folge dieses Sündenfalls, wir kennen sie alle. Wir finden sie auch am Anfang der Bibel. Ist eine Welt, in der alles zerbrochen oder durcheinander gekommen ist. Nichts mehr so ist, wie es sein sollte. Anstelle von Gerechtigkeit herrscht Ungerechtigkeit. Anstelle von Herrlichkeit hat der Mensch Schande über sich gebracht. Anstelle von Gemeinschaft herrscht Trennung. Anstelle von Leben herrscht Tod, Schmerz, Leid. Anstelle von Segen herrscht Fluch. Anstelle von Ruhe herrscht Angst und Stress. Anstelle von Frieden herrscht Streit und Krieg. Anstelle von Freiheit herrscht Sklaverei unter die Sünde. Und nun sagt uns die Bibel, dass dieser Weg, wenn er so weitergeht und nicht unterbrochen wird, dann führt dieser Weg zu einem Zustand, wo Gott uns sagt, es wird gar nichts mehr gut. Für diesen Zustand gibt es auch ein anderes Wort in der Bibel. Hölle. Der Zustand, wo gar nichts mehr gut wird und es keine Hoffnung auf Veränderung und Wiederherstellung mehr gibt. Wir können all diese Eigenschaften zusammenfassen, die da in der Mitte stehen, als die Folge der Sünde. Das Gute ist, das ist zum Glück nicht die ganze Wahrheit der Bibel. Die Wahrheit ist nämlich, das haben wir am Anfang der Missiodee gehört, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und weil er ein Gott der Liebe ist, ist er ein Gott, der die Wiederherstellung sucht. Die Liebe Gottes ist größer als die Zerstörungskraft Satans. Und in dieser Liebe und Barmherzigkeit hat Gott während der ganzen Geschichte der Menschheit immer wieder versucht, wiederherstellend anzuknüpfen. Da sehen wir, ich habe jetzt einfach ein paar herausgegriffen, da sehen wir zum Beispiel Abraham. Gott ruft den Abraham eines Abends aus seinem Zelt und offenbart sich ihm und sagt, Abraham, ich möchte dich zu einem großen Volk machen und ich möchte dich segnen. Gott greift hier den Faden wieder auf. Er will Beziehung, er will segnen und er will all das andere auch ins Leben dieses Volkes hineinbringen. Er verheißt, eines Tages wird ein Mann kommen und er wird dieses Volk in die Freiheit führen, Mose. Tritt dann später auf im Buch Exodus. Und dann ist Gott unterwegs mit diesem Volk in der Wüste und er hat beschlossen, er möchte durch dieses Volk wieder seine Herrlichkeit aufstrahlen lassen auf dieser Erde, mitten unter den Völkern. Und deshalb gibt er dem Volk sein Gebot, damit sie wissen, was Gerechtigkeit ist, damit sie wissen, was Gottes guter Wille, was Liebe ist. Deshalb gibt Gott ihnen sein Gebot. Und er gibt es ihnen mit dieser Vision, ihr könnt das nachlesen im Alten Testament, dass die Völker um Israel rum an Israel die Herrlichkeit Gottes sehen, die Weisheit Gottes, die Liebe Gottes und sich fragen, was hat dieses Volk für einen Gott? Also das Volk Israel hatte von Anfang an auch eine missionarische Bedeutung in der Bibel. Und dann geht Gott weiter und gibt diesem Volk den Tempel, wo er in Gemeinschaft tritt mit dem Volk. Und der Mose und der Josua haben dann den Auftrag, das Volk ins verheißene Land zu führen, in die Freiheit, wo Frieden und Ruhe herrscht. Wenn wir aber die Geschichte Israels anschauen, stellen wir fest, auch all diese Bestrebungen Gottes wiederherzustellen, scheitern irgendwo. Immer wieder siegt die Sünde. Doch Gott gibt nicht auf. Es war auch nicht so, als müsste er seinen Plan ändern. Von Anfang an hatte Gott einen großen Plan. Er wusste, es gibt nur diese Möglichkeit. Die Menschen werden nie Wiederherstellung finden, wenn sie nicht von innen nach außen erneuert werden. Die Menschen brauchen nicht einfach ihre äußeren Umstände nur ins Positive verändert, sondern sie brauchen eine Erneuerung des Herzens. Sie müssen buchstäblich zu neuen Menschen werden. Und an dieser Stelle kommen wir ins Zentrum der Missio Dei. Gott sendet seinen Sohn. Der Vater sendet seinen Sohn. Er ist ein sich selbst sendender Gott. Und Jesus wird zum Schlüssel der Wiederherstellung aller Dinge. Es bleibt Gott nichts anderes übrig, als dass sein Sohn ans Kreuz geht, für uns, stellvertretend für uns stirbt und all das, was die Sünde gebracht hat, auf sich nimmt. Dort am Kreuz nimmt Jesus unsere Ungerechtigkeit auf sich und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Dort am Kreuz nimmt Jesus unsere Schande auf sich. Viele haben das vielleicht noch nicht realisiert, aber das Kreuz stand außerhalb der Mauern von Jerusalem und es war dort der Ort der Schande. Jesus nahm die Schande auf sich und schenkte uns unverdienterweise seine Herrlichkeit. Und Jesus nimmt die Trennung, die Gottverlassenheit auf sich und schenkt uns einen neuen Zugang zum Vater. Dort am Kreuz nimmt Jesus unsere Krankheit, unseren Tod, unseren Schmerz, unser Leiden auf sich und schenkt uns Leben in Fülle. Dort am Kreuz nimmt Jesus den Fluch der Sünde auf sich und schenkt uns sein Erbe als Segen. Dort am Kreuz nimmt Jesus alle Angst und allen Stress auf sich und führt uns in seine ewige Ruhe. Dort am Kreuz nimmt Jesus die Zerrüttung und allen Streit und Konflikt dieser Welt auf sich und bringt wahrhaften Shalom, Frieden. Und dort am Kreuz nimmt Jesus die Sünde auf sich, nicht die Sünden, sondern die Sünde und führt uns aus der Sklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir das alles so zusammenfassen, dann passiert Folgendes. An diesem Kreuz stellt Gott alles wieder her, was durch die Sünde verloren ging. Deshalb ist dieses Kreuz oder deshalb ist dieser Mann dort am Kreuz die absolut entscheidendste Person in dieser ganzen Weltgeschichte. An unserem Verhältnis zu ihm entscheidet sich unser Schicksal. Absolut. Entweder wir sind verbunden mit diesem Jesus am Kreuz, dann sind wir verbunden mit der Vision und werden zurückgeführt in diese Vision, in diesen Zustand, alles wird gut. Oder wir bleiben, da müssen wir gar nichts dazu tun, oder wir bleiben in der Sünde und unter dem Zorn Gottes und enden dort, wo gar nichts mehr gut wird. Es keine Chance der Wiederherstellung mehr gibt. Die Frage ist nun, was bedeutet diese Botschaft für uns und ganz konkret auch in dieser Predigtserie? Das erste ist eine persönliche Bedeutung für jeden von uns ganz persönlich. Die Botschaft heute Morgen ist, Gott möchte deine und meine Wiederherstellung. Er will alles, was uns die Sünde geraubt hat, zurückgeben. Und er hat die Voraussetzung dafür geschaffen am Kreuz. Juristisch gehört uns all das durch Jesus Christus, hier und jetzt, wenn wir mit Christus verbunden sind. Und das ist die erste Frage. Bist du mit Christus verbunden? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut oder lebst du dein Leben noch unter der Herrschaft von dir selbst und damit auch unter der Herrschaft der Sünde. Deshalb sagt Paulus in Apostelgeschichte 3, 19 und 20, wir sehen das gerade nochmal auf der Folie, kehrt also jetzt um und wendet euch ihm zu, dem Herrn, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt, damit die ersehnte Zeit der Ruhe anbricht. Damit wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Gott möchte uns wiederherstellen. Das ist ein interessanter Abschnitt in diesen Versen. Es heißt, der Mensch, der jetzt zu Christus umkehrt, von ihm Vergebung empfängt, die Auslöschung von seiner Ungerechtigkeit, Schande, Trennung und so weiter erlebt, dieser Mensch wird jetzt erleben, dass die Wiederherstellung in seinem Leben anbricht, heißt es hier. Und ab diesem Zeitpunkt hat eine Hoffnung auf den Tag, wo diese Wiederherstellung vollkommen durchbricht. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das irgendwie darstellen? Und habe gedacht, man könnte es so darstellen, wenn das hier das Vollkommene ist, dann ist es so, dass dieses Vollkommene hier und jetzt in unser Leben hineinbricht, wenn wir uns Christus anvertrauen. Es wird noch nicht vollkommen sein. Der Tag, wo das Vollkommen da ist, ist der Tag, wenn Christus wiederkehrt und alle Dinge vollkommen wiederherstellt. Aber bis dahin hat Gott das Ziel, in unserem Leben Gerechtigkeit aufzurichten. Deshalb sind die Gebote Gottes wichtig. Nicht als Gesetz, das uns verdammt, sondern als Ordnung, welches uns den Willen Gottes lehrt. Gott will uns mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Die Gemeinde zum Beispiel soll in ihrem Zusammenleben, in ihrer Beziehung, die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt ausstrahlen. Es ist nicht egal, wie wir leben als Christen. Gott will diese Gemeinschaft mit ihm und untereinander wiederherstellen. Er will uns Leben schenken, Segen durchbrechen lassen, Ruhe durchbrechen lassen, Frieden, Freiheit hier und jetzt in unser Leben hineinbrechen lassen. Gott möchte, dass du und ich, dass wir Wiederherstellung erleben. Und Vitus hat das erzählt mit zum Beispiel mit Süchten. Gott möchte, dass wir hier und jetzt auf dieser Erde befreit werden von Süchten. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, sondern Christus ist gekommen, um uns freizusetzen. Die Kraft dafür ist dort in diesem Kreuz. Und wenn Christus dir heute Morgen Mut macht, so ein Ding in deinem Leben anzupacken, dann möchte ich dich auch noch einmal nachdoppeln und dich ermutigen. Dann geh heute nach Hause und dann schreib ein Mail ans Seelsorgeteam oder komm hier zum Kreuz nach vorne oder such ein Gespräch direkt mit mir nach dem Gottesdienst. Aber Christus bietet dir heute an, er möchte die Dinge, die die Sünde in deinem Leben zerstört hat, wiederherstellen. An diesem Kreuz gibt es viel mehr als nur Vergebung. Manchmal haben wir Evangelikalen das Evangelium reduziert auf eine wirklich Schmalspur-Evangelium. Das Evangelium ist viel mehr als Vergebung. Es ist Wiederherstellung aller Dinge. Es gibt zwei persönliche Herausforderungen, überhaupt Ja zu sagen zu diesem Geschenk Gottes. Und die zweite Herausforderung ist, Ja zu sagen in seiner ganzen Fülle. Sich nicht einfach nur mit einem Aspekt der Erlösung zufrieden zu geben, sondern das in Anspruch zu nehmen, zu ergreifen. Mich faszinieren die Geschichten der Urväter, wie sie um den Segen gerungen haben. So möchte Gott, dass wir um den Segen Gottes in unserem Leben ringen. Christus hat alles dafür getan. Ihr dürft hochkommen. Was heißt das Ganze für uns als Gemeinde und auch damit für jeden ganz persönlich in seiner Mission auf dieser Erde? Die Missio Dei bedeutet, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann ist unsere Mission in dieser Welt eine Mission der Wiederherstellung. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Der Auftrag von uns Christen in dieser Welt ist größer, als den Menschen nur Vergebung und ein Ticket für den Himmel zu verkündigen. Der Auftrag von uns Menschen in dieser Welt ist, diese Welt zu verändern, die Dinge, die die Sünde zerstört hat, wiederherzustellen. Ich hatte ganz sicher Phasen in meinem Leben, wo ich auch so gedacht habe, aber zurzeit stresst es mich, dass es so viele Christen gibt, die sagen, ach, diese Welt geht den Bach runter, komm, wir schließen uns ein, unsere Gemeinde, und gucken, dass wir noch in den Himmel kommen. Das ist nicht unsere Berufung. Gestern stand in der Zeitung, jetzt ist die Zeit der Versöhnung in Bezug auf die Spaltung in unserer Gesellschaft und so. Yes! Und wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Wir Christen haben eine Aufgabe in dieser Gesellschaft, Frieden zu stiften, Gerechtigkeit zu bringen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Freiheit leben, dass Prostituierte aus ihrer Sexsklaverei befreit werden und dass Menschen, die nicht genug bezahlt werden für ihren Job, einen gerechten Lohn bekommen. Das ist unsere Mission als Christen. Das hebelt niemals aus, dass wir das Evangelium verkündigen und Menschen in eine Beziehung zu Gott rufen. Es ist eine mühselige Diskussion in den letzten 100 Jahren unter den Christen gewesen. Was ist denn mehr wert? Das Evangelium zu verkündigen und Menschen in Beziehung zu Gott zu rufen oder in dieser Welt einen Einsatz für Gerechtigkeit zu leisten. Wisst ihr was? Diese Dinge kann man gar nicht trennen. Man kann sie unterscheiden. Ja, das kann man. Aber man darf sie nicht trennen. Wir sind zu einem ganzheitlichen Dienst in dieser Welt berufen. Da kommt dann in einem Monat nochmal eine Predigt dazu. Dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist, heißt, dass wir in dieser Welt eine Mission der Wiederherstellung haben. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein, Gerechtigkeitsbringer, Licht, um die Erkennbarkeit Gottes in dieser Welt groß zu machen. Wir sind Lebenbringer, Segenbringer, Ruhebringer, Freiheitsvermittler. Das ist unsere Berufung in dieser Welt. Die Mission Gottes ist eine Mission der Wiederherstellung.